Hallo und herzlich willkommen da draußen. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast, dem Fehlerfreitag. Ja, wir sind schon wieder im Oktober angekommen. Es wird schon wieder ein bisschen kälter draußen. Die Jacken werden rausgeholt, auch die dicke polsterten Jacken, die Pullover, alles wird rausgekramt. Heute Morgen waren es im Bad zwischen 1 und 6 Grad. Was soll ich sagen, Freunde? Es wird Herbst. Und höchste Zeit mal wieder für eine Q&A-Folge. Vielen Dank, dass ihr mir so viele Fragen zusendet. Und an den Fragen und an den Absendern merke ich auch, wo ihr alle herkommt. Also es ist Wahnsinn, wo unser Podcast schon überall erreichbar ist. Und toll, wenn ihr auch in der Mail ein bisschen von euch erzählt, ein bisschen den Hintergrund. Das macht mir es auch leichter, die Frage zu beantworten. Aber an dieser Stelle vielen, vielen, vielen Dank für die vielen Fragen und die vielen guten Fragen vor allem, die ihr uns zugeschickt habt. Wir haben ganz tolle Gäste für das letzte Quartal dieses Jahres, fürs neue Jahr, haben auch schon Top-Leute zugesagt. Heute ist aber eure Folge dran. Wir mussten mal einen Break reinbringen, weil die ganzen Fragen verlangen auch nach Antworten. Und ich finde es auch wertschätzend, wenn ihr uns eine Frage stellt, dass wir die auch beantworten. Also, vielen Dank für eure Fragen. Und ja, ich steige gleich mal ein. Die erste Frage kommt von Marlies aus Emden. Und Marlies fragt, warum ist dein Podcast jetzt ein Business-Podcast? Das ist eine gute Frage, steige ich gerne ein. Ich habe in den letzten Jahren, wo wir diesen Fehlerfreitag machen, immer vermehrt auch Fragen aus der Wirtschaft bekommen, Fragen aus dem Business bekommen. Die Welt, die Arbeitswelt bei uns ist doch schon sehr tricky und oft findet eine ehrliche Fehlerkultur da keinen Platz. Deswegen auch ja, wenn ich auf meinen Keynotes unterwegs bin, heißt ja auch mein Programm Echte Fehlerkultur für dein Unternehmen. Oft sagen wir, ja, wir möchten gerne ehrliche Fehlerkultur haben. Im Endeffekt klappt es dann aber nicht. Und wir sagen dann, ja, wir müssen mit Fehlern besser umgehen und die Führungskräfte sagen das und die Geschäftsführer und Vorstände sagen das, aber irgendwie kriegt man es nicht in die Praxis rum. Und das habe ich mir zum Ansatz genommen, das in meinem Podcast als Thema zu machen, weil ich vermehrt Businessleute in diesen Podcast einsetzen möchte, einladen möchte und fragen will, warum scheitert es bei euch oder was sind eure Herausforderungen, um somit ganz vielen Unternehmen da draußen unterstützen, was zu geben, dass jeder da was rausziehen kann. Also es war jetzt nicht so eine bewusste Entscheidung, dass ich irgendwann aufgestanden habe und gesagt, so, jetzt möchte ich Business-Podcast machen, sondern es war eher eine langfristige Geschichte, die sich über die letzten Jahre abgezeichnet hat und wo ich dann gemerkt habe, okay, es geht mehr in das Thema Business, die Fragen werden mehr zum Thema Business. Und viele von euch wissen ja auch, dass ich viel mit Schulen zusammenarbeite, mit Universitäten, mit Bildungsinstituten. Und dann wurde es auch Zeit, den Podcast dementsprechend anzupassen, damit diese ganzen Themen, die ich ja auch durch meine Keynotes und die ich überall mitbekomme, auch ihren Platz finden. Und deswegen der Podcast Fehlerfreitag, wir sprechen weiter über Fehler. Und im gewissen Rahmen sind es ja auch die Menschen, die in einem Unternehmen arbeiten. Also man kann jetzt nicht sagen, das ist nur noch Fehler, die im Business passieren, weil es machen ja die Menschen die Fehler. Und oft sind auch Fehler, die wir im Privatleben machen, relevant für das Business. Aber der Fokus, und ich hoffe, damit ist die Frage für dich beantwortet, Marlies, ist mehr gerichtet auf Business und mehr auch auf den Kontext. Weil ich glaube, dass unsere Arbeitswelt in der Zukunft eine sehr ehrliche Fehlerkultur braucht. Und übrigens die Fehler, die auf der Arbeit passieren, die Menschen auch in ihrer Psyche mit nach Hause nehmen. Das heißt, so ganz trennend ist das eh nicht. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir in den Unternehmen in Deutschland und darüber hinaus eine ehrliche Fehlerkultur einführen, um auch ja den Leuten einen tollen Arbeitsplatz zu bieten, mehr Spaß bei der Arbeit. Und deswegen habe ich mich entschieden, den Business-Podcast zu machen. Ich hoffe, die Frage ist damit beantwortet. Damit geht es zur nächsten Frage und die ist echt interessant. Astrid, eine Lehrerin aus Kiel, fragt mich, wie kann ich in der Schule für mehr Fehlerkultur werben? Und das ist natürlich sehr spannend. Ich denke mal, dass du den Podcast mit der lieben Britta Lammers letzten Monat gehört hast. Und das ist natürlich eine gute Frage, weil gerade in einem Umfeld von Schule, wo ja sowieso das Thema Fehler sehr hoch ist, ist diese Frage natürlich mehr als berechtigt. Ich finde es erstmal super, dass du als Lehrerin da Lust zu hast. Was kann man machen? Also ich werde ja oft auch von Schulen gebucht im Thema positive Psychologie und Mindset und Haltung, wo Fehler ja eine ganz große Rolle spielt. Und der erste Weg ist es, glaube ich, die Themen einfach besprechbar auch zu machen. Also, dass man einfach in seinem Kollegium und auch mit den Schülern spricht, okay, Fehler sind ein großer Bestandteil der Schulzeit. Also, ob es jetzt Diktate sind, wo die Fehler angekreuzt werden oder Mathe oder was auch immer. Was können wir für Formate schaffen, um Fehlerkultur mehr zu leben? Bindet da auch die Schülerinnen und Schüler mit ein. Ihr werdet überrascht sein, was für tolle Impulse daraus kommen. Wenn man jetzt sagt, wir als Lehrer haben uns überlegt und wir als Lehrerinnen haben uns überlegt, dann ist das wieder, oder hat das oft so eine Wirkung, das ist meine Erfahrung, so eine aufgesetzte Wirkung. Wenn ihr das aber so rum aufbaut, dass ihr zum Beispiel sagt, wir würden euch gerne mit reinbringen, wir würden gerne neue Formate schaffen, wo Fehler möglich sind. Du musst natürlich auch gucken im Gesamtsystem Schule, dass es da irgendwie reinpasst. Weil was ja auch nicht geht, ist, dass man das ganze Schulsystem jetzt auf links dreht von heute auf morgen. Das funktioniert ja auch nicht. Das heißt, sucht euch Räume, sogenannte Schutzräume, wo auch Experimentieren möglich ist und guckt zusammen mit den Schülern, was möglich ist. Wie kann man dem Thema Fehler neu begegnen? Wie kann man dem Thema Fehler neu begegnen? Wie kann man eine andere Sichtweise einnehmen? Hat man andere Handlungsoptionen, neue Handlungsmuster, um Fehler in eine positive Kraft umzuwandeln? Und ich glaube, wenn ihr diese Formate ausruft und die Schülerinnen und Schüler sich einbringen können, dann werdet ihr eine sehr gute Kraft, eine Kraft erleben und eine Kraft spürbar machen lassen, weil die Schülerinnen und Schüler haben schon ein tolles Gespür dafür und ein gutes Momentum, was wichtig ist und was nicht im Thema Fehler. Schreib mich gerne an, wenn du da, was da deine Lösungen sind oder was du gemacht hast. Wie gesagt, ich arbeite mit sehr vielen Schulen da zusammen, bin auch auf deine Geschichte gespannt. Wenn du Unterstützung brauchst, schreib gerne. Also es klingt mega, mega spannend und ich wünsche dir auf diesem Wege ganz, ganz viel Glück, liebe Astrid, und dass das alles auch gut funktioniert. Dann, die nächste Frage kommt von Martin aus Schesel. Was glaubst du, ist das größte Problem an einer ehrlichen Fehlerkultur in Unternehmen? Da muss ich jetzt gucken, dass der Podcast jetzt nicht zu weit ausgelastet wird, aber da gibt's natürlich mehrere Punkte. Zum einen ist es immer noch, finde ich, das Gefühl, dass wir leisten müssen, also dieses Gefühl, du musst einfach leisten, um erfolgreich zu sein. Du darfst keine Fehler machen. Du musst Erfolg, wenn du erfolgreich sein willst im Unternehmen, musst du leisten. Und das kommt ja so ein bisschen auch von früher, von unserer kindlichen Prägung und von der Psychologie, dass wir immer, wenn wir etwas gut machen, auch gelobt wurden. Also immer, wenn ich etwas gut mache, bekomme ich Lob. Übertragen aufs Unternehmen, immer, wenn ich etwas gut mache, bekomme ich Anerkennung. Dass das natürlich in der heutigen Zeit nicht redet, also ihr da draußen, ihr seid alle gut, so wie ihr seid, auch ohne, dass ihr was leistet. Ihr seid gut als Mensch, einfach als Mensch, wie ihr da seid. Das ist hoffentlich jedem klar da draußen. Aber die Frage zielt ja darauf ab, wie kriegen wir eine ehrliche Fehlerkultur ins Unternehmen? Und auch da, wie in der ersten Frage, Fehler erstmal besprechbar machen. Also das Thema Fehlerkultur besprechbar machen. Ich mache das in meinem Unternehmen auch, dass ich Themen anspreche, dass ich sage, Mensch, wie gehen wir damit um? Ist das überhaupt ein Fehler? Was lernen wir daraus? Auch da die Relation von nicht stundenlang suchen, wer hat den Fehler gemacht und fest dokumentieren, sondern gucken, ja, wo ist der Fehler passiert? Das muss man auch analysieren. Aber den Fokus der Zeit darauf zu richten, wie man aus diesem Fehler lernt und was man aus diesem Fehler Positives gewinnt. Und ganz wichtig sind in diesem Fall natürlich auch die Führungskräfte. Wenn ihr dem Thema, in einigen Podcasts haben wir das Thema schon mal angerissen, das Thema psychologische Sicherheit von Amy Edmondson. Wenn die Menschen das Gefühl haben, sie dürfen keine Fehler machen und wenn sie das Gefühl haben, sie wären für Fehler verurteilt, dann ist es natürlich schwer, auf der anderen Seite zu sagen, wir wollen eine ehrliche Fehlerkultur, weil die Betonung liegt ja hier auf ehrlich. Wir wollen eine ehrliche und eine authentische Fehlerkultur. Das heißt, auch da würde ich an deiner Stelle, ich weiß jetzt nicht, du hast von deinem Unternehmen jetzt nicht genau erzählt, wo du arbeitest, aber versuchen, das Thema nicht immer so im Off zu halten. Also oft werden Fehler ja so, oh, bloß nicht drüber sprechen und bloß nicht in den Vordergrund rücken. Und einfach mal, und bitte, lieber Martin, kleine Steps. Also nicht gleich versuchen, die ganze Firma mit Fehlern voll zu pumpen. Das würde die, glaube ich, auch organisationsentwicklungstechnisch überfordern. Aber auch da kleine Räume schaffen, wo man das mal ausprobieren kann. Kleine Impulse setzen, mit Menschen darüber sprechen, warum wir das brauchen, warum eine ehrliche Fehlerkultur wichtig ist, warum dadurch ein hohes Maß an Entwicklungspotenzial entfacht wird, weil wenn wir keine Angst vor Fehler haben, können wir auch viel innovativer sein. Aber du arbeitest hier mit Menschen, du arbeitest wahrscheinlich mit einer Organisation, die es auch schon länger gibt. Und Organisationen, systemtheoretisch gesehen, neigen dazu, sich selber immer zu rekonstruieren. Das heißt, das ist gar nicht so einfach, eine Veränderung da reinzuführen. Also kleine Schritte, kleine Erfolge und kleine Steps. Ja, kommen wir zur nächsten Frage. Und die ist auch interessant, von Sebastian aus Münster. Sebastian fragt, du sprichst häufig von der positiven Psychologie. Was soll das für Unternehmen eigentlich bringen? Lieber Sebastian, super Frage. Ist oft so, dass die Frage auch gestellt wird, weil die Leute sagen, ja, positive Psychologie, was soll das sein? Und viele Themen, auch das Thema Fehlerkultur, aber auch viele andere Themen sind damit drin. Ich bin ja auch Trainer der positiven Psychologie und bilde auch da selbst drin aus. Und ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Haltung, das Thema persönliche Haltung, Bedeutsamkeit, zu schauen, was ist mir eigentlich wichtig und was bin ich überhaupt für ein Mensch. Bei der positiven Psychologie geht es darum, erstmal für sich zu entdecken, was einem wichtig ist, um dann auch nach außen hin das weitertragen zu können. So nach dem Motto, wer sich selber führen kann, kann auch andere führen, wie Bodo Jansen immer sehr schön sagt. Und die positive Psychologie ist ein in Amerika weit verbreitetes Feld, ist auch jetzt in Deutschland angekommen. Es gibt auch an der Hochschule für Gesundheit und Sport in Berlin den ersten akkreditierten Studiengang zum Thema positive Psychologie. Und da geht es um, man nennt die positive Psychologie die Kunst des gelingenden Lebens. Jetzt wirst du, Sebastian, wahrscheinlich sagen, naja, Kunst des gelingenden Lebens, ich bin ja auf der Arbeit, um Geld zu verdienen. Das stimmt auch. Und ich glaube, dass das auch wichtig ist, dass man immer diesen Kontext aussieht, dass man im Unternehmen auch Umsatz macht. Aber ein Mensch, der wirksam sein kann, der weiß, wo seine Stärken liegen, der weiß, wie er mit Fehlern umgeht, der weiß, dass er eine positive Haltung zum Leben und zur Arbeit hat, der wird auch mehr leisten. Und darauf zielt die positive Psychologie in Unternehmen ab. Wenn ich mit Menschen zusammenarbeite zum Thema Energiemanagement, wie achte ich auf meinen Akku, wie bleibe ich lange gesund, Thema Resilienz, wie bringe ich meine Stärken ein, wie gehe ich mit Emotionen um. Die Menschen sind ja eigene Systeme in einem Systemorganisation und die Menschen haben Emotionen und die Menschen haben Gefühle. Und wenn die Menschen lernen, diese zu benennen, damit umzugehen, dieses zu erkennen, dann hat das viele Studien gezeigt, dass sie dann auch länger gesund bleiben. Und das ist ja auch etwas, was für Unternehmen wichtig ist. Und es gibt auch etliche Studien. Schreib mich gerne nochmal dazu an, wenn du irgendwie eine Studie dazu haben willst und Auswertungen, die zeigen, dass ganz viele Einflüsse von der positiven Psychologie darauf abzielen, dass Menschen erfolgreicher arbeiten, dass sie lösungsorientierter arbeiten, dass sie einfach ja auch dem Unternehmen viel mehr bringen. Und das ist der Gesamtkontext, warum positive Psychologie auch in Unternehmen so wichtig ist. Oder wie ich gerade erzählt habe, im Thema Schulen. Wenn man mal die letzten Jahre so Revue passieren lässt, das fing an mit der Corona-Pandemie, das geht über die Ukraine-Krise, das geht über viele, viele Sachen, die im Moment in der Gesellschaft passieren, den Druck, den Erfolgsdruck, wenn man aus der Schule kommt, den Druck, man muss erfolgreich sein, was ist Karriere und dieses und jenes, die sozialen Medien, die auch viel Druck auf die jungen Menschen ausüben. Da ist es ganz wichtig, gerade den jungen Menschen auch in der Schule einen Werkzeugkasten mitzugeben, wie sie im Leben auch gut mit sich selber klarkommen. Wie gehen sie mit negativen Gedanken um? Wie gehen sie mit Krisen um? Wie gehen sie mit Ängsten um? Das sind alles immer Dinge, die werden oft tabuisiert in Unternehmen sowie in Schulen. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, die rauszuholen, besprechbar zu machen und dadurch die Menschen zu stärken. Weil ich glaube, dass die Welt, wie wir sie kennen, in den nächsten Jahren sich eben extrem wandeln wird, gerade durch KI. Und deswegen ist die positive Psychologie für mich nicht mehr wegzudenken aus den Schulen, aus den Unternehmen, um halt, wie ich es immer gern sage, die Menschen zu stärken. Denn starke Unternehmen sind starke Menschen, so rum war es richtig, kreieren ein starkes Unternehmen. Sehr gute Frage. Ich hoffe, dass ich dir damit helfen konnte. Die nächste Frage ist auch sehr spannend. Silke aus Würzburg fragt, mein Chef, sie arbeitet in der Kulturabteilung ihres Unternehmens, mein Chef will Erfolge sehen in der Kulturarbeit. Hast du einen Tipp zum Thema Messbarkeit von Kultur? Und das ist ein Thema, das beschäftigt ganz viele Menschen. Ich glaube, ganz viele Unternehmen, in denen ich auch unterwegs bin, kommt immer das Thema, wie können wir das denn messen? Weil wir haben es gerade gesagt, im Endeffekt Ist es so, dass wir in Unternehmen arbeiten und natürlich auch die Vorstände und Chefs auch einen Blick darauf haben? Und das ist auch richtig, das dürfen die auch, das müssen die auch, wie ein Unternehmen rentabel ist und wie es Erfolge erwirtschaftet. Das ist völlig in Ordnung. Und auch wenn es schwer ist, Menschen messbar zu machen oder Erfolge in Kultur messbar zu machen, sollte man erfinderisch sein, sollte man kreativ sein, weil auch wir in der Kulturarbeit oder auch ich als Coach und bei mir in der Firma müssen natürlich gucken, wie machen wir Dinge messbar. Und da ist mein Tipp, man kann zum Beispiel sowas machen wie eine NPS-Frage, Next Best Promoter Score. Also einfach schauen, dass man mal so eine Frage macht, so eine Nullbestimmung, wie macht man Fragen rein, wie zufrieden seid ihr, auf einer Skala von 1 bis 5, wie würdet ihr den Arbeitgeber weiterempfehlen? Ich komme mit Spaß zur Arbeit. Macht ein paar Fragen rein und dann habt ihr eine Nullmessung. Und dann kann man natürlich gucken, wenn man in der Kulturarbeit was macht und das immer regelmäßig auswertet, ob sich da was verändert. Ich würde nicht zu hart rangehen. Also ich würde zu meinem Chef sagen, Menschen sind immer noch die komplexesten Systeme, die es gibt. Und man kann jetzt nicht hingehen und sagen, wenn ich vorne Kulturarbeit reinschiebe, kommt hinten erheblich mehr Umsatz raus. Aber ich glaube, wenn man das wirklich auf die längere Frist, und die Betonung liegt hier auf Zeit, auf längere Frist analysiert, dann wird man Erfolge sehen. Man wird Erfolge sehen in der Krankenrate. Man wird wahrscheinlich Erfolge sehen, dass weniger Menschen krank sind. Man wird Erfolge sehen, dass neue Ideen kreiert werden. Man kann in der Entscheidungsfindung, wenn neue Ideen eingebracht werden, ein neues Ideenmanagement, wenn besser Entscheidungen getroffen wurden. Man kann immer versuchen, da auch was rauszukitzeln. Seid euch nur bewusst, dass Kultur ein Teil von der ganzen Arbeit ist. Also natürlich, wenn ihr jetzt im Umsatz in einer Zeit noch umgeht, dann wird das nicht alleine auf die Kultur zurückzuführen sein, weil wahrscheinlich auch andere Dinge gegriffen haben. Jedoch bin ich sicher, wenn man so eine Auswertung macht mit, wie gesagt, den NPS, google das gerne mal, Next Best Promoter Score oder Next Best Promoter Score, genau so heißt es, guckt ihr einfach mal und googelt einfach mal, da kann man eigentlich schon sehr einfach heute über Forms auch eine sehr schöne Auswertung machen. Was ich immer ganz cool finde, wenn man neue Formate macht, wie zum Beispiel ein Format in der positiven Psychologie oder eine Fuck-Up-Night für Fehler oder sowas, dass man danach nochmal nach der Zeit so ein Review macht, das besprechbar macht und da den Geschäftsführer mit einlädt, damit er auch mal von den Geschichten partizipiert, die sich wirklich verändert haben. Weil oft, wenn du Kulturarbeit machst, merken das als erstes die Menschen an sich. Und wenn die dann zum Beispiel davon berichten, dass sie mehr Mut hatten, Dinge umzusetzen, dass sie in ihren Abteilungen mehr stärkenorientiert aufstellen oder, dann hat das natürlich auch eine hohe Relevanz. Also ich würde jetzt auch nicht immer nur von KPIs und harten Zahlen ausgehen. Ich würde beidgleisig fahren. Ich würde den NPS machen und ich würde Formate schaffen, wo es auch so ein Dialogmuster gibt. Und wenn eure Chefs ehrliches Interesse an dem Thema haben, dann werden sie ein Gespür dafür bekommen, sei es bei Nachwuchsarbeit, sei es beliebter Arbeitgeber, sei es bei neuen kreativen Ideen, bei Innovation. Wenn ihr Kultur fördert, dann wird man da eine Entwicklung sehen, da bin ich mir sicher. Auch da gerne im Nachgang noch mit mir in den Austausch gehen, wenn ihr Fragen habt. Ganz interessantes Thema, es gibt ganz viele Möglichkeiten. Man kann das mit Farben analysieren, man kann das mit diesem Next Best Promoter Score analysieren. Man kann Umfragen machen, man kann ganz viel machen, nur bei Umfragen immer, die sind auch immer nur auf tagesbasiert. Ne? Kultur ist ja so viel mehr, der Mensch ist ja so viel mehr als ein Moment. Das heißt, auch da guckt, dass ihr Ergebnisse habt, dass ihr Geschichten habt, Storytelling, die zu eurer Kulturarbeit passen. Im Storytelling liegt eine ganz große Kraft, wenn ihr Geschichten erzählen könnt, die Kraft haben, die auf Kultur zurückzuführen sind, dann wird das euch auch sehr, sehr weit helfen. Aber spannendes Thema, versuchen sich ganz viele dran, gibt es auch hier nicht richtig oder falsch. Auch da sehr, sehr spannend und ja, ich bin gespannt. Silke, komm da auch gerne im Nachgang auf mich zu. Die nächste Frage ist von Finn aus Würzburg, auch aus Würzburg, Silke aus Würzburg und Finn aus Würzburg. Also schönen Gruß nach Würzburg. In Würzburg scheint eine große Fangemeinde von dem Fehlerfreitag-Podcast zu sein. Ist aber auch berechtigt, dass diese Frage aus Würzburg kommt, weil die Frage lautet, du bist dem Team Benedikt sehr verbunden. Was bedeutet dir die Spiritualität im Kontext von Fehlern? Für die, die noch nicht so lange diesem Podcast folgen, ich bin dem Team Benedikt sehr verbunden mit gegründet aus dem Kloster Münster-Schwarzach von Pater Anselm Grün, Geschäftsführerin Eva Müller, Hubertus Spieler, ganz viele tolle Menschen, die da arbeiten im Team Benedikt. Und das Team Benedikt ist ein Unternehmen, was sich auf die Fahne geschrieben hat, Erfahrung spiritueller Art und das Erleben von Momenten der Stille, von Inhalten, die aus dem Kloster kommen, in die Unternehmen zu bringen. Und es ist ein super Unternehmen mit sehr viel wunderbaren und tollen Menschen, die da arbeiten. Und es geht halt wirklich darum, die Spiritualität ins Unternehmen zu bringen. Geht gerne mal auf www.teambenedikt.de, da findet ihr alles. Wir packen das nachher auch nochmal in die Shownotes. Da könnt ihr alles drüber finden. Ein ganz tolles Unternehmen. Und mit denen bin ich wirklich sehr eng verwandelt. Ich mache da gerade meine Ausbildung zum systemischen Aufsteller. Und das ist ein ganz tolles Unternehmen. Ja, und was mir die Spiritualität bringt in Bezug auf Fehler, ist auch eine spannende Frage. Viele von euch wissen, die schon länger zuhören, dass ich ja auch bei uns in Bad Zwischenahn im Gemeindekirchenrat bin, dass ich dem Glauben sehr eng verbunden bin, dass ich einen sehr starken Glauben habe. Und die Spiritualität und die Stille und gerade auch das Thema Meditation ist für mich sehr wichtig, weil ich der Meinung bin, dass wir in der Stille, in der Ruhe Zugang zu uns selbst finden. Pater Anselm Grün hat es mal so schön gesagt, auf dem Grund der Seele gibt es einen Raum, wo nur wir selbst Zugriff drauf haben. Und alle Dinge, die so am Tag passieren, ob das ein Angstgedanke ist, ob das Zweifel sind, ob das Wut ist, ob das was ist, in diesem Raum seid nur ihr, das ist euer spiritueller Raum. Und für mich ist das natürlich die Connection zu Gott, um halt meine Themen da anzubringen und mit ihm in den Austausch zu gehen. Und deswegen ist für mich die Stille, die Spiritualität und auch der Glaube sehr wichtig, weil ich weiß, ich kann meine ganzen Fehler vor Gott werfen, der weiß, was damit zu tun ist, der ist für mich da und ich darf Fehler machen. Ich muss nicht perfekt sein. Der Einzige, der perfekt ist, ist Gott. Ich bin es nicht, ich bin ein Mensch, ich mache Fehler. Und dieses Gefühl, dass ich in der Spiritualität und im Glauben eine Basis finde, eine Oase finde, wo ich Fehler machen darf, hilft mir, mit Fehlern besser umzugehen. Wird alles auch in meinem Buch, was hoffentlich in den nächsten, ja, ich werde es nicht zu viel verraten, hoffentlich in den nächsten Jahren kommen wird. Ich bin immer noch dran. Wird aber auch ein ganz großer Teil spirituell sein in dem Buch. Also die Spiritualität, der Glaube ist für mich ganz wichtig und das Team Benedikt ist für mich eine wunderbare Familie geworden. Und wenn hier ganz viele zuhören vom Team Benedikt, Eva, Hubertus, egal wer alles zuhört da draußen vom Team Benedikt, seid euch gesagt, schön, dass es euch gibt und vielen Dank, dass ich Teil der Familie sein darf. Eine unglaubliche Kraftquelle und das Team Benedikt ist für mich ein super Zeichen dafür, dass Spiritualität, Menschlichkeit und ja Meditation und Glaube und Wertschätzung in die Unternehmen gehören. Ein super Unternehmen. Ich kann euch nur empfehlen, stöbert auf den Seiten, haben tolle Kurse. Ganz, ganz tolles Unternehmen. Und ja, Finn, das ist der Grund, warum ich denen sehr verbunden bin. Und ich hoffe, es kam rüber, warum Spiritualität für mich da auch extrem wichtig ist. Eine Frage habe ich noch. Wir haben viele Fragen, aber ich habe den Podcast ja auch. Ich könnte jetzt auch eine Stunde reden, aber wir werden das aufteilen. Ich verspreche, alle Fragen werden noch beantwortet werden. Und die letzte Frage kommt von Lia aus Tübingen. Und Lia fragt, ich fühle mich sehr schlecht wegen eines Fehlers. Das Gefühl geht einfach nicht weg. Was soll ich machen? Und diese Frage habe ich reingenommen, weil das für mich beispielhaft ist. Menschen machen Fehler und die passieren. Aber sehr lange danach werden die Fehler noch das Gefühl mitgetragen und man wird es auch ja irgendwie nicht los. Und deswegen, liebe Lia, ich glaube, ganz stark ist erstmal, dass du das erkannt hast, dass das Gefühl nicht weggeht, dass du die E-Mail geschrieben hast an mich. Und ich glaube, das ist erstmal, wir werden auch weiterhin im Austausch bleiben. Ich gebe dir auch noch eine ausführliche Antwort per Mail. Es sei nur an dieser Stelle gesagt, wenn ein Fehler passiert, behalte ihn nicht für dich. Sprech mit Menschen, die dir nahe sind. Es ist ganz wichtig, dass wir diesen Mantel des Schweigens, der immer über Fehler gedeckt wird, dass wir den aufbrechen und dass wir mit Menschen darüber sprechen. Du musst es nicht gleich mit jedem besprechen, aber such dir einen in deinem Umfeld, bespreche mit ihm den Fehler und gesteh dir immer wieder ein, dass du Fehler machen darfst. Das kommt auch jetzt aus der Psychotherapie. Da wird das auch oft angewendet zum Thema Zwangsängste zum Beispiel. Wenn ihr das Gefühl habt, Also es ist ja so, wenn ich sage, denk mal nicht an einen rosa Elefanten, dann denken wir an einen rosa Elefanten. Wenn ich sage, ich will nicht an etwas Schlimmes denken, dann ist die Chance groß, ich denke an etwas Schlimmes. Wenn ich sage, ich will nicht, dass dieses negative Gefühl an dem Fehler haftet, haftet es daran. Versuch, durch den Fehlern durchzugehen. Versuch, dich zu öffnen für den Fehler. Guck ihn an. Guck ihn wirklich an, was passiert ist. Schreib ihn auf. Schreib vieles dafür auf. Wenn man das Ganze auch zu Papier bringt, aus dem Kopf, Papier bringen kann auch schon sehr viel Erleichterung bringen. Geh durch den Fehler durch. Versuch ihn nicht zu unterdrücken, weil dadurch machst du ihn nur noch größer. Das ist eben das Gefährliche. Sprech offen mit Freunden darüber. Analysiert das. Guckt rein, was ist wirklich passiert. Und ich glaube, dass dann schon die erste Wucht dieses Fehlers weg ist. Meistens sind diese schlechten Gefühle bei Fehlern deswegen da, weil wir sie unter Verschluss halten wollen. Weil wir keinem was davon sagen wollen. Weil wir uns unheimlich dafür selbst verurteilen und schuldigen. Das Thema Selbstliebe spielt da eine große Rolle. Versuche, dir selbst gegenüber gutmütig zu sein, dir Selbstliebe gegenüber zu bringen, den Fehler anzugucken, durch den Fehler hindurchzugehen. Und dann, glaube ich, wird schon eine große Kraft weggehen. Und ihr kennt das, das ist immer mein Tipp, sollte euch wirklich etwas zu lange auf der Seele brennen und es hilft nichts, dann holt euch bitte professionelle Hilfe. Wir haben tolle Psychologen, Psychotherapeuten da draußen. Ihr seid nicht allein, ihr müsst nicht allein sein, ihr müsst euch nicht quälen. Ich habe selber auch mal an Depressionen gelitten. Ich weiß, wie das ist. Ich weiß, wie das ist, wenn man Angst hat, dahin zu gehen. Tut mir bitte einen Gefallen, Leute da draußen. Leidet nicht unnütz vor euch hin, sucht euch Hilfe. Und sollten alle Stricke reißen, holt euch Leute dazu, die euch unterstützen, die euch auf dem Weg dahin unterstützen. Und ich bin auch für euch da. Schreibt mir gerne hier nochmal die E-Mail-Adresse info@holgergoetze.de. Es wird alles vertraulich behandelt. Und wenn ihr jetzt keine Frage, also wenn ihr natürlich eine Frage stellt und sagt, ich hätte gerne eine Frage für den Fehlerfreitag, dann wird ja auch, euer Nachname wird auch nicht erwähnt, dann bringe ich das natürlich in den Fehlerfreitag mit rein. Aber ihr könnt mir auch immer schreiben, Mensch, Holger, ich brauche mal deinen Rat unter vier Augen, unter dies. Und dann hoffe ich, dass ihr wisst, dass ich total vertrauensvoll damit umgehe und euch, auch wie ich es in der Vergangenheit gemacht habe, immer ein paar Zeilen schreibe und sage, wie ich das denke und wie ich euch helfen kann. Also, schreibt gerne weiterhin an info@holgergoetze.de Fragen für den Fehlerfreitag, die wir dann auch im Fehlerfreitag veröffentlichen dürfen. Das schreibt er aber auch explizit immer mit rein. Und wenn euch mal wirklich was bewegt und wirklich sagt, ich kann nicht mehr weiter, dann schreibt rein, sagt Holger, unter uns bitte nicht für den Fehlerfreitag, dann schreibt auch gerne, dann werde ich euch auch unterstützen. Da habt ihr mein Wort und ich werde das vertrauensvoll damit umgehen. Ich hoffe, das war eine tolle Folge. Wir sind schon wieder fast bei einer halben Stunde. Das waren die Q&As für heute. Ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit. Kommt super in den Oktober. Genießt die schönen Momente, genießt die Sonne, es wird wieder dunkler, achtet auf euren Vitamin-D-Konsum, geht raus, Sonne scheint ab und zu noch, lange Spaziergänge, Kastanien sammeln, wer Kinder hat, weiß, ihr müsst sowieso raus, Kastanien sammeln, Halloween ist noch bald, dann Laterne singen, ich glaube, der Oktober ist weit gefüllt. Wir sehen uns im November wieder, so, mit einem neuen Gast. Freue ich mich sehr drauf. Spoiler noch nicht zu viel. Ihr werdet es früh genug erfahren. Und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen goldenen Oktober. Genießt die Zeit. Bleibt schön gesund. Schreibt weiterhin Fragen und bleibt diesem Podcast treu. Alles Liebe. Bis bald. Euer Holger. Tschüss.